Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo zusammen, wir sind wieder da in Villa Margherita. Und wir haben ein Wort vom Jahr 2022, glaube ich. Das heisst Perimenopause.
Ist nicht mehr Corona.
Genau, Corona ist abgelöst worden. Ja, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen über die Perimenopause. Und so viele Aha-Erlebnisse haben uns die Frauen erzählt. Und aber auch so viele Fragezeichen sind aufgetaucht. Mhm. Oder? Wenn wir ein paar Beispiele sagen.
Ja, also Fragezeichen oder auch Meldungen, wo unsere Aufklärung irgendwie gezeigt hat, dass das in der Peripherie aussen noch anders läuft. Eine hat uns rückgemeldet, dass sie nach unserer Folge zu der Frauenärztin ist und all das geschildert hat, wo ihre Lebensqualität minimiert, wie auch Libidoverlust. Und dann hat also die Frauenärztin tatsächlich gesagt, sie soll einfach in einen Swingerclub. Und sie soll jetzt einfach endlich wieder mit dem Mann Sex haben, sonst möchte ich es eine andere. Mhm.
Eine Frauenärztin.
Ja. Es ist schon ja, wahnsinnig es ist schon komplex, bin ich da.
Ja. Ja. Teiltherapie-Empfehlungen sind wirklich so, habe ich auch Fragezeichen tatsächlich.
Ja. Also sicher nicht evidence-based.
Nein. Ja, darum machen wir heute die Folge. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich wichtig. Also ich habe wirklich das Gefühl, unsere Folge, das ist sinnvoll, dass die Frau auch wie zu sagen, also die Aussage, du musst nicht leiden oder du musst nicht durch, das finde ich mega, mega wichtig. Darum freue ich mich jetzt auf die Folge heute. Und
was geht's?
Heute ist mir noch wichtig, wir dürfen sie zeitlich nicht limitieren, weil wir die wirklich so umfassend bringen müssen, damit wir sie auch klar haben, egal wie lange sie jetzt so geht. Wir wissen es nicht, wie lange sie geht, aber ich sehe es.
Ich fange so ab 30 Minuten an, ich zu winken.
Ja, aber das machen wir heute nicht. Wir
tun, ja, das ist gut. Lassen wir uns darauf ein.
Wir können sie nicht cutten, das ist so.
Gut, jetzt haben wir mega, mega Spannung aufgebaut. Jetzt müssen wir sagen, um was es geht, oder?
Du, in der heutigen Folge geht es um böse, böse Hormone. Oder wie man kann alte Mythen loswerden kann.
Mhm. Und Tanja stellt euch den Fall Hormon L und das Duell vor.
Genau. Der Name der Frau haben wir gehört, sie heisst L. Und sie ist 49 und sie kommt in die Villa Margherita Sprechstunde, wo sie einfach nicht mehr weiter weiss. Sie war bei einem Frauenarzt, gewesen, wo sie sich immer wie schlechter fühlt. Sie kann nicht mehr durchschlafen, hat im Restaurant plötzlich so unerträgliche Schweißausbrüche. Und auch während so Vorträgen, die sie muss halten muss, können sie so plötzlich Kleider vom Leib reissen, wo sie so heiß wird und sie so fängt an schwitzen. Sie hat aber auch zunehmend Versagerängste, das kennt sie gar nicht von sich. Sie ist irritiert ein bisschen über das. Und hat das Gefühl, sie bringt gar nicht mehr auf die Reihe.
Also fast ein bisschen psychiatrische Symptome, oder?
Ja, also wirklich ecklig. Also wirklich so, dass sie ist selber wie verwirrt und irritiert. Und
Labilität.
Es geht doch gar nicht so. Sie ist doch ganz ein anderer Mensch. Und darum hat sie etwas ändern und ist zum Arzt gegangen. Und der hat gesagt, ja, also die sind 49, das gehört dazu. Die sind halt in dieser Lebensphase. Und hat sie ganz korrekt gesagt, okay, ja. Aber da gibt es doch Hormone gegen die Beschwerden. Und dann hat er geantwortet, also Hormon, das ist gefährlich, das braucht ihr doch nicht. Da beißt ihr einfach ein bisschen durch, das geht ja nicht mehr lang.
Das höre ich gar nicht gerne.
Ja, vor allem zwei Aussagen, gefährlich und es geht nicht mehr lang beißen durch, das geht einfach hin und vorne nicht. Mhm. Hast du das jetzt für den Fall erfunden oder hörst du in deiner Alltagssituation das immer wieder?
Ja, nein, leider habe ich es nicht erfunden. Ich höre das wirklich viel. Und darum ist mir ganz wichtig, dass wir diesen Podcast machen jetzt. Get rid of old stuff. Oder eben, wir müssen aufklären, Mythen beseitigen. Es braucht klare Infos für unsere Frauen. Mhm. Und ja.
Wie gehen wir vor? Wenn wir mal probieren, bei der L das mal durchzuspielen.
Genau, wir probieren es. Mhm. Es ist wirklich es ist ein schwieriger
Komplexer Fall.
Aber das schaffen wir. Gut, also L49, sie ist gesund, nimmt keine Medis. Sie hat eine Gewichtszunahme von 2 Kilo, was sie schon sehr stört. Sie möchte gerne wieder ihre alten Jeans passen. Aber sie hat gesagt, ja, ich weiß, ich mag nicht mehr so trainieren, dadurch, dass ich nicht mehr gut schlafe. Und sonst, also sie raucht nicht, was sie auch noch erzählt hat, ja, meine Haut ist so gealtert, also ja, so ein bisschen im Gesicht so der Zerfall. sie hat wirklich so trockene Haut, leicht faltige Haut, aber auch eine Schleimhaut. Also die Vaginalhaut hat sie das Gefühl, es ist nicht mehr früher.
Das ist auch nicht die Steppenlandschaft.
Steppenlandschaft.
Genau. Und darum, ja, eben die Libido, die fehlend ist oder nicht vorhanden ist fast. Und was aber wirklich stresst, sie ist so nach am Wasserboot und dann plötzlich wieder explosiv. Und das macht den Umgang mit ihren Kindern ein bisschen schwierig. Sie ist tagsüber auch sehr genervt und hat aber nachts im Bett dann die Schuldgefühl, wieso sie sich jetzt so doof hat verhalten. Und das ist also alles sehr unangenehm.
Wichtig ist jetzt für mich da die Frage aller Fragen, und zwar, wie steht es um ihren Zyklus?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Und sie hat seit einem Jahr, also seit über einem Jahr, keine Mens mehr, hat sie mir erzählt. Sie mag sich erinnern, dass eben die letzte Periode etwa vor 13 Monaten war.
Also das heisst, sie ist per Definition bereits in der Postmenopause.
Genau. Wir können nochmal schnell die Stadien wiederholen.
Also, vielleicht Menopause ist einfach ein Zeitpunkt, wo man rückwirkend festgestellt hat, dass man ein Jahr Mens nicht hatte. Und dann weiss man, Menopause ist eingetreten. Das ist einfach ein Zeitpunkt.
Genau, das ist ein Zeitpunkt. Genau, es gibt eben
die Phasen drumherum, das sind die Stadien, die du jetzt noch einmal beschreibst.
Genau. Es gibt die reproduktive Phase, also wo die Zyklen eigentlich regelmäßig sind. Die Hormone sind im Lot. Wir sehen dann sogar schon Prämenopause. Also schon dort fängt das Wort Menopause rein.
Ab welchem Alter sagt man das so?
Ja, eigentlich so, natürlich nicht ab der ersten Mens, da hat man noch nicht so regelmäßige Zyklen, aber so plus minus in der Adoleszenz fängt es an. Und nachher, ja, es ist eben sehr schwierig, das zu definieren, es ist individuell, aber es geht ihm sicher so bis 35, sollte es eigentlich noch so plus minus regelmäßig sein, manchmal schon bis 40, manchmal bis 45. Also, wie gesagt, es ist variabel. Und dann kommt eben die Perimenopause, unser Lieblingswort vom 2022. Die Zyklen werden unregelmäßiger. Und da ist es wichtig, dass man wirklich das mit dem unregelmäßig ist gemeint, sie verändern sich über eine Woche. Also sie werden um eine Woche, kommen sie früher zum Beispiel, die Mens, oder sie verspätet sich um eine Woche. Also nicht nur, es sind nur ein, zwei Tage, die sich variieren im Zyklus, sondern wirklich eine längere Zeitspanne.
Was unregelmäßig ist. Also ja.
Genau, also du kommst zum Beispiel anstatt alle 4 Wochen, hast du plötzlich alle 3 Wochen. Das wäre so ein Zeichen. Ja. Und das ist eben, das sind eben mit starken Hormonschwankungen verbunden, die Phase, die einem auch Leiden kann bringen kann. Und dann kommt eben die Menopause, wie du vorhin gesagt hast, Janine, einen genauen Zeitpunkt. Und das nämlich der Zeitpunkt vor letzter Mens. Und dann sind wir bereits in der Postmenopause. Es gibt die frühe bis 6 Jahre nach dieser Menopause oder eine späte über 6 Jahre nach der Menopause.
Also bei der L, die ist jetzt 49, sie ist jetzt in der Postmenopause, sie ist jetzt in der frühen Menopause.
Postmenopause.
Ah, oh Mann. Und nachher gibt es dann, also sagen wir es jetzt, mit 48 hat sie die letzte Mens gehabt.
Ja.
Das heisst, ab dann würde man jetzt 6 Jahre dazuzählen. Das heisst, ab 54 wäre sie dann in der Post. Bei der späten
Postmenopause.
Genau. So, genau.
Also zurück noch zu der L. Also die Facts sind die, dass sie leidet. Ihre Lebensqualität ist tief. Sie hat einen Leistungsknick. Sie schwitzt. Hat Herzrasen, schlechte Nächte und tut sich zurückziehen. Und also alles typische Wechseljahrsymptome. Und sie sucht jetzt Hilfe. Also sie ist am Punkt, wo sie nicht mehr weiter weiss, wo sie sich zu fest einschränkt. Und dann kommt sie die Antwort über, ja, da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt halt noch ein paar Jahre warten und ist es vorbei. Obwohl es eine wirksame Therapie gäbe. Genau. Ist ja unglaublich.
Das ist unglaublich, unfassbar. Und das mit dem, naja, da müsst ihr halt durch, das geht ja nur ein paar Jahre. Ich finde, das ist, also die paar Jahre leiden, ist zum Beispiel so, dass wenn die Hitzewallungen schon in der Perimenopause anfangen, dauern sie im Durchschnitt über 12 Jahre. Okay. Und wenn sie gerade um den Zeitpunkt vor Menopause anfangen, immer noch durchschnittlich 7 Jahre. Und wenn sie erst in der Postmenopause anfangen, durchschnittlich aber immer auch noch 4 Jahre. Also das heisst, man leidet wirklich Jahre über mehrere lang. Jahre. Und das heisst, Hitzewallungen sind ja nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Und das heisst, man hat einen Schlafentzug über mehrere Jahre und das ist definitiv, finde ich, unzumutbar. Mhm. Und es geht eben auch an die Psyche. Also das ist eben, die Frauen sind einfach, ja, sind einfach wie ein Häufchen Elend. Genau. Mhm.
Und ausgerechnet in der Phase, wo vielleicht Kinder ausgezogen sind, wo sie vielleicht beruflich noch mal durchstarten kann, mehr Zeit hat für sich. Vielleicht sagt sie, ich will wieder mal ein bisschen mehr trainieren, aber sie mag gar nicht mehr trainieren. Und das ist wirklich eine Einschränkung, die wir nicht so hernehmen wollen für die L.
Nein. Und darum, also Beseitigung vom ersten Mythos, Frau muss auch durch, das hört ja gleich wieder von allein auf. Das wird das definitiv nicht. Mal, ja. Genau, da wollen wir beseitigen. Mhm.
Gut, wie gehst jetzt du vor, wenn die L oder eine andere Frau sein, bei dir wie ein Häufchen Elend in der Praxis hockt?
Ja, es ist eben wichtig, noch wirklich genau nachzufragen. Hat sie Vorerkrankungen? Hat sie irgendwelche, nimmt sie Medikamente? Raucht sie? Und ob Familienamnese ist wichtig? Also wie, ja, gibt es in der Familie irgendwelche Thrombosen oder Leute mit Osteoporose zum Beispiel, Diabetes? Also man muss einfach umfassend die Anamnese machen. Und wir machen immer auch noch eine Blutdruckmessung und natürlich schauen wir das Gewicht noch klar anschauen. Genau.
Macht da eine Blutentnahme Sinn, wo man die Hormone anschaut?
Also eigentlich ja nicht für die Bestätigung von Menopause. Das ist ja,
ist ja bestätigt ist mit bestätigt, der Menopause.
Genau, ist ja eigentlich bestätigt. Sie hat jetzt ein Jahr keine Mens mehr gehabt. Aber man kann natürlich mit der Blutentnahme noch andere Ursachen vom Schwitzen oder von den Schlafstörungen ausschliessen. Was kommt euch jetzt da so in Sinn? Über das haben wir auch schon mal geredet.
Ja, die Schilddrüse macht manchmal schon so Kapriolen.
Genau, die macht eigentlich ähnliche Symptome wie Wechseljahrbeschwerden. Genau.
Eisenmangel. Vor allem mit der Müdigkeit, Antriebslosigkeit.
Ja. Psyche, ja.
Ja. B12, noch gerade in diesem Zusammenhang. B12-Mangel. Mhm. Und Störungen vom Zuckerhaushalt. Mhm.
Ja, also der Heißhunger, Diabetes. Ja. Genau. Mhm. Genau. Das habe ich natürlich bei L gemacht und das war alles in Ordnung. Also ist wirklich, sie leidet an einem klimakterischen Syndrom, wie wir im Fachjargon sagen, oder an Wechseljahrsbeschwerden, wie im Volksmund das ja gesagt wird. Mhm. Genau. Jetzt hat sie mich natürlich gefragt, und das höre ich eben auch sehr häufig, also sie möchte keine gefährlichen Hormone, sondern sie möchte bioidentische. Und da kann jetzt Janine
der nächste Mythos, genau, der Mythos. Der Mythos. Es gibt wirklich in den Köpfen der Frauen so die zwei Gruppen. Es gibt die natürlichen, gesunden Hormone und es gibt die gefährlichen, synthetisch hergestellten Hormone. Und zum Wort bioidentisch, das ist einfach sehr verwirrlich. Bioidentisch heisst, es ist einfach zu einem Wesen auf dieser Welt irgendwie identisch. Das heisst aber auch noch nicht, dass es zum Menschen identisch ist. Also eigentlich ziehe ich vor, dass man sagt, humanidentische Hormone. Und das ist so, die Hormone, die humanidentisch sind, also genau exakt die gleiche Struktur haben chemisch, wie die Hormone, die die Eierstöcke produzieren. Oder der Gelbkörper bezüglich dem Progesteron. Die sind tatsächlich identisch. Aber für ein Medikament werden auch die synthetisch hergestellt. Also die sind auch synthetisiert. Mhm. Es ist allerdings so, dass es Pflanzen gibt, die so Phytoöstrogen drin haben. Die sind in der chemischen Struktur, dem menschlichen Hormon, sehr ähnlich. Es sind so 5 Ringe. Und die 5 Ringe, wo so Hormongrundsubstanz ist, die sind extrem schwierig zum chemisch voll aufbauen. Das ist einfach sehr aufwendig. Und in der Industrie nimmt man den Pflanzenrohstoff, das kann Yams sein, sogar Sonnenblumenkerne und Soja, wo man die Grundsubstanz von der Phytoöstrogen, das sogenannte Thiosgenin, dort raus extrahieren und dann chemisch in die menschlichen Hormone umwandeln. Mhm. Und das, die Geschichte kennen zum Teil, dass eben die Hormone auch aus Yams kommen. Die meinen, sie sind das Pflanzenhormon. Schlussendlich sind humanidentische Hormone synthetisch aufgereinigt, Arzneimittelqualität. Und, und keine Pflanze kann ein weibliches Hormon herstellen, sonst wäre es eine Frau, die hier aus dem Boden sprießt und kein Blümchen.
Also du hast gesagt, humanidentisch statt bioidentisch. Ja. Es wird, obwohl es vielleicht das Grundgerüst aus einer Pflanze gewonnen ist, ist aber noch nichts von den Bio-Knospen.
Nein, mit beim Bio-Label. Ja. Das ist auch, zum Teil haben sie das Gefühl, wirklich, es heisst sie bio-identisch, weil es biologisch ist. Ist auch nicht. Also Bio könnte sein, zum Beispiel aus einem Hormon aus dem Stutenurin, wenn es das Gleiche ist wie eine Stute. Ja, also das ist alles möglich.
Also eben, das ist auch wichtig. Also es ist nicht so, dass man wahllos jeder Frau die bioidentische oder humanidentische Hormone verschreiben kann, ohne dass man die Risikoabklärungen macht.
Es ist ein Arzneimittel.
Genau.
Hormone sind Arzneimittel. Und es gibt Phytoöstrogen, also es gibt Pflanzen, Phytotherapie, wo die Phytoöstrogen drin sind. Die tun tatsächlich ähnlich wirken wie unsere eigenen Hormone. Die tun auch zum Teil an dem Östrogenrezeptor andocken. Und das nutzt man dann zum Beispiel bei den Traubensilberkerzen, bei dem Extrakt, bei leichten Wechseljahrsbeschwerden. Mhm. Aber die wirken nicht humanidentisch, sondern wirklich als Phytohormon, also Pflanzenhormon.
Ja. Und man kann gut so anfangen, probieren,
genau.
Zu starten, bei leichten Wechseljahrsbeschwerden, aber jetzt so mit der L.
Also als Hormonersatztherapie geht das nicht.
Ja.
Gut, jetzt ein paar Beispiele von so humanidentischen Hormonen. Der Klassiker ist sicher das Östradiol, das 17-Beta-Östradiol. Und das kann man als Tabletten einnehmen, wird aber auch über die Haut gut aufgenommen, als Schälcreme oder auch als Pflaster. Das sieht man auch häufig in der Apotheke, Pflaster, die da gibt. Und dann gibt es das Östriol. Das ist eine lokale Therapie, die zum Beispiel jetzt bei betrockneten Schleimhäuten angewendet werden kann.
Östriol ist übrigens auch humanidentisch. Das ist einfach eine Form von einem Östrogen.
Ja, die Östrogen sind halt eine ganze Familie von chemischen Strukturen, oder, wo natürlicherweise im Körper vorkommen. Übrigens auch im Mannenkörper, aber natürlich in tieferen Werten. Und eben zurück zu dem Östriol, der lokal wirkt. Kann man auch als Haarwasser brauchen, gell, Janine?
Ja, kann man auch als Haarwasser tun. Ja.
Also wenn jetzt jemand nicht systemische Wirkung hat über das Blut, kann man das auch noch lokal brauchen.
Aber nicht für das Schwitzen. Es geht wirklich für das Schwitzen, zum Beispiel Haarausfall oder so. Ja. Das ist eine andere. Das wird eben auch nicht systemisch resorbiert und darum hat es überhaupt keinen Einfluss auf das klimakterische Syndrom.
Genau. Und nachher gibt es eben das mikronisierte Progesteron. Das ist das humanidentische Progesteron. Und wichtig ist, das ist nicht ein Gestagen. Das Gestagen ist ein chemisch verändertes Gelbkörperhormon. Und das einfach, ich weiß, ich habe es schon manchmal gesagt, aber es ist mir ganz wichtig, dass man die nicht alle in einen Topf wirkt.
Nein, also das Progesteron ist, wie gesagt, humanidentisch. Mhm. Und Gestagen sind chemisch abgewandelte Formen von unserer natürlichen Progesteronform zum Beispiel. Und das nutzt natürlich die Pharma, so abgewandelte chemische Strukturen zu machen, weil sie es dann können patentieren. Mhm. Alles, was der Natur vorkommt, kann die Pharmaindustrie nicht patentieren. Das ist so ein bisschen der Grund, wieso es auch chemisch abgewandelte Formen gibt, wo man Studien macht, weil die Pharma die entwickelt.
Ja, und
das Innovation.
Ding, und das Ding ist auch, dass wenn also die Kombipräparate, die ja sehr beliebt sind, weil man nicht vielleicht der Schäl und dann noch am Abend Tablettchen nehmen oder so, dass man das einfach so mit dem synthetischen, mit dem Gestagen, gibt es einfach kombinierte Präparate in einer Pille drin. Und das gibt's
synthetisch abgewandelt. Progesteron ist ja auch synthetisch. Einfach Gestagen sind synthetisch und abgewandelt.
Genau, glaub, aber ja. Das ist wirklich, ich denke, das ist einfach. Sie halt die kombinierten Präparate, die Frauen gerne haben, ob das im Pflasterli ist oder in Tablettenform. Aber dann ist es eben meistens das Gestagen. Und das Ding ist, das, was ich ganz wichtig finde hier, auch, wenn wir gerade über Progesteron so reden und über die kombinierten Sachen. Es gibt ja viele, die kommen mit einer Creme, wo Östrogen und Progesteron in einer Creme drin ist, was ja mega gäbig ist, weil das ist mir einfach das eigentlich. Aber das Progesteron kann nicht über die Haut aufgenommen werden, es kann, aber nicht zum grossen Teil. Und darum hat es dann auch keine Wirkung als Schleimhautschutz für die Gebärmutter drin. Und Schleimhautschutz ist wichtig, weil das Östrogen quasi die Schleimhaut, obwohl man in der Postmenopause ist, stimuliert. Und dann unkontrolliert stimuliert, wenn man nicht das Progesteron dazu hat. Das Progesteron transformiert die Schleimhaut. Und es ist wichtig, dass das wie dass man eben ein adäquates Progesteron dazu gibt, um die Schleimhaut nicht unkontrolliert einfach zu wuchern, was nachher Gefahr ist von einem Gebärmutterkrebs.
Genau, oder? Und dort hat man auch als herstellende Apotheke so Sachen macht, einen gewissen Auftrag, dass das korrekt läuft. Weil der Grund ist, der Progesteron muss man viel höher dosieren als das Östrogen. Und die Haut kann schon Substanzen aufnehmen, sie kann Hormone aufnehmen, aber einfach geringe Mengen. Und für Östrogen reicht das. Für Progesteron tut man aber so viel, ich sage, Rennpferd auf die Rennbahn schicken, dass das wie nur ein Chaos und ein Knusch gibt und das verstopft in der Haut und das kommt nicht durch. Und dass die Gebärmutter ganz sicher geschützt ist, muss man eine zuverlässige Menge aufnehmen. Das geht nur oral. Also genau. Das geht bei einer Hormonersatztherapie, die mehrere Jahre dauert, geht das nur oral mit dem Progesteron. Es gibt natürlich Fälle, wo man das sonst machen kann, bei Stress ein bisschen aufhören mit Progesteron. Das ist okay, aber nicht bei einer Hormonersatztherapie.
Mhm. Also wir
kombiniert.
Wenn man Östradiol nimmt, egal in welcher Form, ob über das Pflaster, ob über Tabletten oder über eine Creme, über die Haut. Man muss immer dazu das Progesteron nehmen und das Progesteron muss man schlucken.
Mhm. Wenn man Gebärmutter noch hat.
Genau, die Frau, die eine Gebärmutterentfernung hat, ihr Anamnese haben, durch irgendeinen Grund, die brauchen das Progesteron natürlich nicht.
Mal, sie brauchen es manchmal auch, wenn es mehr Schlaf und psychisch ist, kann man es auch noch geben.
Aber
es
nicht als Schutz,
weißt du? Aber nicht als Gebärmutter, Schleimhautschutz, ja. Ja, wie kommt eigentlich der Mythos, dass die Hormone so böse und so gefährlich und schrecklich und auf keinen Fall man die darf nehmen? Woher kommt das?
Das kommt eigentlich aus einer alten Studie, nämlich über 20 Jahre alte Studie, die aber leider immer noch die grösste Studie ist bezüglich Hormonersatztherapie, die man Frauen hat ausprobiert quasi und in Amerika. Und leider ist, das weiss man heutzutage, es ist sonnenklar, man hat an den falschen Probandinnen ausprobiert. Der grösste Teil war über 60, also mindestens 10 Jahre nach der Menopause. Und zudem waren viele auch adipös, also übergewichtig oder eben adipös. Und hatten einen hohen Blutdruck gehabt oder eben schon Blutfettveränderung. Also viele zusätzliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und darum hat die Studie müssen abgebrochen werden, weil man plötzlich gemerkt hat, es gibt viel mehr Thrombosen, es gibt viel mehr Schlaganfälle, es gibt Herzinfarkt und dann gibt's auch, hat man gesehen, okay, auch Brustkrebs, Jesus Gott. Also man hat dann plötzlich hat man gesagt, nein, Abbruch von der Studie nach ein paar Jahren. Und dann, das ist so eingefahren bei den Frauenärzten auch, dass man das wirklich einen richtigen Knick gegeben hat bei der Hormonersatztherapieverordnung. Und darum ist es so gewesen, dass die Frauen ab im Jahr 2000 wirklich müssen durchleiden, weil man hat es einfach nicht mehr verordnen. Und jetzt, mittlerweile ist es schon längstens revidiert. Man hat zum Beispiel auch gesehen, dass es ein anderes Östrogen ist. Also das Östrogen ist eben aus dem Stuturin gewonnen worden, wo man heutzutage jetzt zum Beispiel in der Schweiz gar nicht mehr verschreiben. Also das hat sicher auch vielleicht einen Einfluss gehabt. Also das heisst, viele Punkte sind einfach revidiert worden.
Und man hat eigentlich das Alte genommen, die zu lange schon kein Hormon hatten. Das hören wir, wieso dass das noch gefährlich ist.
Ja.
Genau.
Also wirklich falsche Population, anderes Östrogen. Und darum kann man es eigentlich gar nicht mehr auf das... Ja. Aber halt die grösste Population, die man jemals hat, man kommt gar nicht mehr das her.
Und das muss man vielleicht unseren Zuhörerinnen sagen, eine Studie ist vor allem dann gut, wenn man eine ganz grosse Population hat. Oder? Aber wenn dann die Population falsch ist, ist das ein anderes Thema. Aber man tut so sehr Studiengewichte, wo möglichst viel dabei sind, weil das eben schwierig ist zum Ausstellen und zum Kontrollieren, weil das viel Geld braucht. Das sind meistens dann die per se gerade so Hype sind.
Und der Mythos, trotz all dem, was man jetzt eigentlich besser weiss, haltet sich der Mythos, dass Hormone schädlich sind, hartnäckig bis heute. Wie wir jetzt auch bei der L haben gehört, also das auch bei den Ärzten zum Teil, ist das einfach noch in den Köpfen so verankert. Genau. Ja, jetzt haben wir von Studien gehört und von bösen Hormonen. Kommen wir doch mal ein bisschen zusammenfassen, was eigentlich wirklich die richtig coolen Wirkungen von diesen Hormonen sind. Oder sagen wir die Vorteile von einer Hormonsubstitution.
Gut. da bin ich dabei. Genau. Also, ja, wie ich schon angetönt habe, also zum Beispiel aber das Klimakteriesyndrom mit diesen Hitzewalligen, Schweißausbrüchen, sehr unangenehm. Das ist die einzige wirksame Therapie. Sie werden zu 70% reduziert in Frequenz wie auch Stärke. Also, das ist wirklich eine gute Therapie bezüglich vom Schwitzen und von den Walligen. Aber auch der Schlaf verbessert sich. Also vor allem eben mit dem humanidentischen Progesteron, wenn man das einschluckt. Und da gibt es sogar Studien mit Männern.
Man muss es schlucken. Genau. Es ist der Metabolit, der eine Umwandlung von Progesteron in den Lebern, die den Schlaf fördert.
Und genau, direkt an diesem Rezeptor wirkt wie ein Benzo, also wie ein wirkliches Schlafmittel.
Das Entspannungssystem, genau. Das GABA-System.
Genau.
Funktioniert auch bei Männern.
Eben, es hat sogar Studien gegeben mit Männern, die Progesteron haben geschluckt und er viel besser geschlafen haben und viel entspannter waren.
Das kann ich bestätigen. Also nicht nur, mal bei Männern kann ich so bestätigen, aber vor allem, darum ist es ja mein Lieblingshormon. Ja,
genau. Um nochmal das erwähnt zu haben.
Ja, wenn der Mann im Nest will, selber mal ein bisschen Progesteron unterjubeln.
Gut, dann ist ohne Primärprävention von Osteoporose. Also das heisst, man kann mit der Hormonersatztherapie das Risiko für eine Osteoporose wie auch für eine Fraktur durch eine Osteoporose signifikant verringern. Das heisst, wenn man zum Beispiel eine verringerte Knochendichte hat, also so eine, und eben ein erhöhtes mässig erhöhtes Frakturrisiko, ist das eigentlich auch die Therapie der Wahl bei diesen Frauen als erstes. Nicht ein anderes antiresorptives Medikament. Um eben Fraktur vorzubeugen.
Und das ist halt das später im Leben, oder? Die Osteoporose hast du ja meistens noch nicht mit 49. Das ist eigentlich wirklich etwas Vorsorgliches.
Wenn du
vorstellst, dass du 100-jährig wirst, ist das wirklich ein Invest in deine Knochensubstanz.
Genau, weil wir wissen, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, Osteoporose ist nicht heilbar. Also man kann also nur Prävention betreiben. Und das ist eben mit der HRT ist das gemacht, mit der Hormonersatztherapie. Und er wir wissen, dass auch zum Beispiel das Darmkrebsrisiko leicht gesenkt wird, aber auch und zum Beispiel das Diabetes Typ 2 Risiko. Das sind Sachen, die man herausgefunden hat.
Ja, und Haut und Haar also profitieren natürlich von diesem Ersatz. Das ist nicht der einzige Grund.
Man sollte es nicht nur wegen dem nehmen, das wäre nicht eine Indikation.
Aber es
ist ein
guter Zusatznutzen.
Ja. Genau, also die Kollagenproduktion wird gefördert.
Ja,
die Elastizität, oder?
Ja. Genau, also Haut, Haar, aber auch Gefäßgesundheit profitiert von einer Hormonersatztherapie, weil das Östrogen schützt das Herz-Kreislauf-System, hält den Gefäß geschmeidig. Man weiss, dass Östrogen so gut schützt, dass sogar die Gesamtmortalität, also die Gesamtsterberate hinsichtlich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann gesenkt werden. Und da gibt es aber eine Einschränkung, und zwar ist das ein Window of Opportunity für die Hormonersatztherapie. Weil wenn man zu lange wartet und keine Hormonersatztherapie einsetzt, dann nachher tut sich das ganze Körpersystem auf das einstellen und dann beginnt auch die Arteriosklerose, also die Gefäße fangen an zu verkalken und die Ablagerungen, die sind... die verhärten sich, die werden so wie angekleistert. Und wenn man dann plötzlich wieder Hormone einsetzt, die Gefäße geschmeidig machen und elastischer, dann können die Plaque, also die Ablagerungen, abbrechen. Und das ist dann das Konträre, was passiert. Also wenn man 10 Jahre lang, wenn man Menopause hatte und 10 Jahre keine Hormonersatztherapie hatte und dann anfängt, dann wird sich die ganze Gesamtmortalität eigentlich wieder verschlechtern. Also darum ist das Fenster von diesen 10 Jahren nach Menopause, wo man muss starten mit der Hormonersatztherapie, enorm wichtig, dass man das einhaltet. Und nachher spricht es dagegen, dass man Hormone noch einsetzt.
Ja, also ja, genau. Oder ist auch nicht der Benefit überwiegt, nicht das Risiko. Ja. Und das ist eben 10 Jahre nach der Menopause oder über 60.
Da also muss man
es abwägen. Eine 61-jährige Frau, die zu mir kommt zuerst mal und sagt, ich möchte jetzt gerne die Hormone mal ausprobieren, da muss man wirklich ganz gut schauen, was ist alles
also vor allem, wenn es Östrogen ist, Progesteron ist wahrscheinlich... weniger heiß.
Ja, also zum Schlafen, ja, meinst du das ja. Nein, aber wenn sie wirklich zu Walligen hat, ja, immer ja. noch und so. Aber dann muss man vielleicht schauen, ja, sind die Gefäße schon verkauft? Da gibt es ja Untersuchungen und so. Also da muss man, da kann man nicht einfach näher das Rezept ausstellen. Da ja. braucht es wirklich Untersuchungen. Ja. Genau.
Das ist ein bisschen ähnlich auch bei der Demenz. Oder also Demenzrisiko wird ja auch reduziert. Und dort ist auch so, da muss man das frühzeitig nehmen, die Hormonersatztherapie. Und,
also präventiv.
Präventiv, wenn es schon los ist gegangen mit ersten kognitiven Einschränkungen, dann ist es also das ist sogar kontraproduktiv, dann noch anzufangen. Also das sollte man gut nutzen.
Aber nicht, aber sorry, das nochmal ganz wichtig, ist nicht, weil ich nie möchte an Demenz erkranken, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mal Hormon. Mhm. Also das ist nicht Indikation. Das ist nicht als primär, wie beim Knochen zum Beispiel, wo man sagt, du hast ein leicht erhöhtes Risiko, nimm mal Hormon. Wenn man sagt, eure Familie, demente, erkrankte Mutter, ich will jetzt das nicht, ich habe das miterlebt, kann man nicht sagen, okay, dann nimmst du mal die Hormone. Es ist schon einfach der Zusatznutzen, wenn man
zum Beispiel... Wie mit der Haut und Haar,
ja,
oder?
Genau.
Ja. Ja, bei Progesteron weiss man, dass es einfach neuroprotektiv ist, sehr allgemein gesprochen. Ja. Genau.
Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, vor allem eben, weil jetzt die L zum Beispiel beruflich auch sehr engagiert ist und nochmal durchstarten will, der Effekt auf die Psyche. Also ich sage, wenn du wirklich ein stressiges Leben hast, viel musst einstecken, sage ich mal, vielleicht auch beruflich oder einfach viel los ist und du nicht machst, kann das auch auf die Psyche schlagen. Und man weiss, dass die Hormonersatztherapie in der Perimenopause oder frühen Postmenopause eine ähnliche Wirkung hat wie ein Antidepressivum. Mhm. Ich glaube, nicht wenige Frauen sind auf Antidepressiva, die eigentlich eine Hormonersatztherapie würden brauchen.
Ja, Antidepressiva mit vielen Nebenwirkungen, muss man auch sagen.
Ja. Genau. Und, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, das wäre auch, die ganze Hormonersatztherapie macht auch, dass sie nicht in den Swingerclub muss und sich nicht muss den Mann von einer anderen Frau wegschnappen muss. Das tut natürlich auch
Libido verbessern.
Ja, zum Teil, ja. Mhm. Aber es ist auch nicht einfach das Wundermittel. Aber ja,
ja, man muss auch sonst noch etwas dafür tun, wie immer. Aber
wie immer. Gut.
Muss Gelegenheiten schaffen.
Genau.
Was ist jetzt eigentlich denn noch das Haar in der Suppe?
Ja. Genau, also klar, es ist nicht eine Sugusshormonersatztherapie, das ist wirklich wichtig, auch wichtig für mich. Das stimmt, Mama-Karzinom-Risiko ist erhöht oder wird erhöht durch eine Hormonersatztherapie. Aber jetzt, wenn man sie absoluten Zahlen sieht, und darum möchte ich mal so eine Zahl nennen, ab 50 steigt sowieso das Brustkrebsrisiko bei der Frau einfach an, altersbedingt. Und wenn die Frau jetzt Hormonersatztherapie nehmen, zwischen 50 und 59, sind es aber pro 5 Jahre Anwendungen, pro 1000 Frauen einfach genau 3 Fälle mehr. Mhm. Das ist die absolute Zahl.
Es gibt aber noch andere Risikofaktoren, gell, die das auch aufentun.
Ja, Risiko. Also genau. Viele sagen ja, also zum Beispiel Alkohol. Wenn man Alkohol trinkt, und das ist so, sagen wir mal, so 2 Glas Wein pro Tag, ist das Risiko höher für einen Brustkrebs. Also das Risiko wird erhöht für das Brustkrebs.
Also Hormonersatztherapie. Also wenn ich 2 Glas Wein trinke, habe ich ein grösseres Risiko
als
mit einer Hormonersatztherapie.
Genau. Oder wenn ich mich weniger bewege, also Sport, Übergewicht. Ja. Genau. Also das heisst, man muss es wirklich relativieren und, eben, und wirklich auch die Frauen fragen, ja, und wie ist es denn mit dem Alkohol? Weil von dem redet ja nie jemand. Mhm. Und wenn sie sagen, ja, mit dem Mann trinke ich schon jeden Abend meine 2 Gläschen wegen dem Herz und so, dann denke ich, okay, ja, dann müsst ihr eigentlich nicht Angst haben von der Hormonersatztherapie, sondern mehr von diesen 2 Gläschen Wein, oder? Mhm. Ja. Genau, und dann ist es auch so ein bisschen wichtig, dass man ein bisschen schaut, also wenn man jetzt zum Beispiel die Gebärmutter weg hat und man nur das Östrogen allein anwendet als Pflaster oder Gel, dann ist es so, dass Daten zeigen, dass es eigentlich mit keiner oder nur mit einer geringen Risikoerhöhung für Brustkrebs einhergeht. Mhm. Also dort ist es hat auch schon mit der Kombination Östrogen, Progesteron oder Gestagen zu tun.
Aber eben Östrogen-Monotherapie kann man nur machen, wenn man Gebärmutter nicht mehr hat.
Genau. Mhm.
Und sonst muss man es immer mit dem Progesteron kombinieren.
Noch einmal wiederholend.
Ja. Und dort oral ist, genau. Ja. Und dort ist es schon ein bisschen so, dass man auch das Gefühl hat, es gibt wirklich Zeichen dafür, dass das mikroorganisiert, also das humanidentische Progesteron, wirklich vielleicht weniger das Brustkrebsrisiko erhöht als das synthetische das Gestagen.
Das ist noch ein wichtiger Punkt.
Genau, also wenn man wirklich lieber auf dieser Schiene will sein und wirklich alles richtig machen will, geht man schon eher auch auf das mikroorganisierte Progesteron. Oder das Dydrogesteron wäre auch noch möglich.
Du, ja, theoretische Frage. Ja. Wenn jetzt die L eine Spirale drin hat, eine Gestagenspirale, ja, müsste sie auch Progesteron nehmen für einen Gebärmutterschutz?
Nein, das lenkt. Das, also die Mirena lenkt. Ja. Oder, ja, die, oder einfach, ja, die Hormonspirale. Mhm.
Die lenkt?
Ja. Das ist schon, das ist, das wirkt lokal, die Schleimhaut baut sich nicht auf. Trotzdem, trotz,
das ist sehr spannend, das, genau, ich nicht
gewusst. Doch. Aber zum Beispiel die schöne Wirkung auf den Schlaf, ja, was das Progesteron hat, hast du leider mit der Hormonspirale nicht.
Genau, aber dafür hast du, wenn du zum Beispiel in der Perimenopause bist, oder wenn noch nicht genau, ja, dann hast du natürlich noch die Verhütung dazu, was du mit dem Progesteron, genau, einnimmst, ja, nicht hast. Also, ja, es ist schon eine gute Kombi, wenn du in der, und auch Frauen in Perimenopause viel stark blüten und unregelmäßige Zyklen, also Blutungsstürme haben, dass denen die Spirale einlegst, plus, ja, eben eine Östrogentherapie, das ist eigentlich eine super Kombi.
Und bei denen, also das finde ich jetzt aber gerade interessant, ich glaube, die ist auch sehr verbreitet, die Hormonspirale, wenn du, die, manchmal hört ja die Blutung fast auf. Mhm. Wenn jetzt die Frau dann anfängt mit der Östrogentherapie, fährt die Blutung wieder an?
Es kann sein, dass am Anfang wieder ein bisschen muss einpendeln muss.
Reaktiviert.
Genau, genau. Aber grundsätzlich, weil sie mal wirklich gut hat gewirkt, also dass, sie, ja, dass sie das hat, ja, unterbrochen, quasi die Blutungen, das sollte es eigentlich auch mit dieser leichten Hormonersatztherapie, mein Vater, nicht mit der
Megadosierung.
Ja, Megadosierung, ja. Dann sollte es eigentlich stabil bleiben.
Aber immer, wenn es Zwischenblutung oder eine Blutung gibt, wo man nicht mehr wartet, dann sollte man es wirklich gut zeigen.
Ja, unter der Hormonersatztherapie, genau.
Es ist doch auch so, dass wenn man so eine Hormonersatztherapie stoppt, das erhöhte Brustkrebsrisiko wieder sich zurückbildet auf das Niveau von vorhin, oder? Wenn es eine kombinierte war.
Mit eben mikrogenisiertem Progesteron, also humanitärem Progesteron oder Dydrogesteron, genau. Ja, nicht bei allen synthetischen Gestagen, ja, kann man es nicht unbedingt so sagen, aber ja,
das es zeigt, ist also wichtig, auch, was für ein Gestagen oder ob man Progesteron nimmt, das,
ja,
ist wichtig.
Genau, genau.
Hey, und nachher noch eine wichtige Info. In Bezug auf Brustkrebsrisiko spielt es keine Rolle, ob man das Östrogen über die Haut anwendet oder ob man es schluckt, also oral. Hingegen, in Bezug auf das Risiko von einer arteriellen oder venösen Thrombose, spielt es eine Rolle.
Das ist genau das mit dieser Plaque-Reaktivierung.
Genau, ja, genau, genau. Und das ist so der zweite wichtige Punkt von der negativen Seite von der Hormonersatztherapie, nämlich das Thromboembolierisiko oder auch Schlaganfallrisiko, das man ja auch in dieser Studie hat festgestellt, in dieser Riesenstudie, es ist leicht erhöht. Man muss sagen, dass eben in diesen postmenopausalen Jahren steigt sowieso das Risiko an für eben kardiovaskuläre Krankheiten, auch bei den Frauen. Früher, vor der Menopause, sind ja die Männer deutlich mit einem erhöhten Risiko verbunden.
Mit bezüglich behaftet. Schlaganfall und Herzinfarkt. Und genau, nach der Menopause fängt sich so angleichen, ja, zu den Männern. Ja,
ja, genau. Also das heisst, es ist eh,
besser da.
Genau, es ist eh so. Aber wenn man jetzt noch eine Hormonersatztherapie einnimmt, steigt das Risiko noch ein bisschen mehr an, aber das ist sehr abhängig nämlich von der Dosis des Östrogen, also wie hoch dosiert man eben das Östrogen nimmt. Je höher dosiert, desto höher auch das Risiko für eine Thrombose, eben auch von Art von Progesteron. Also man weiss, das Risiko ist weniger mit dem bioidentischen Progesteron und dem Dydrogesteron. Aber, und das hast du vorher schon gesagt, es ist auch abhängig von der Route, also transdermal, also über die Haut, ist mit einem weniger höheren Risiko behaftet für Thromboembolie. Und das heisst eben, es ist auch das günstige Zeitfenster, das, was du vorher erwähnt hast, Janine, ist wirklich extrem wichtig, dass zwischen 50 und 59 ist eigentlich das Risiko nicht so hoch, wie wenn es jemand startet, dann über 60 oder eben die Plaques schon da sind, oder? Und das Gleiche ist eigentlich auch beim Schlaganfall. Also Schlaganfallrisiko ist eigentlich bis 59 ist vielleicht ein zusätzlicher Fall pro 10'000 Frauen im Jahr gewesen. Also auch nicht extrem hoch, aber es steigt natürlich dann an über 60 und vor allem mit zusätzlichen Risikofaktoren wie Übergewicht oder Rauchen.
Ja. Also das heisst, ich fasse nochmal zusammen, wenn jetzt eine Frau bei dir ist und die hat ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn sie raucht, zum Beispiel, wenn es ihre Familie Thrombosen hat gegeben, also sage ich immer Schlägli, Herzinfarkt, sind so die Beispiele, wenn sie übergewichtig wäre oder einen hohen Blutdruck hat, dann würdest du eher das Hormonpflaster oder empfehlen.
Oder die Schelle.
Einfach über die Haut.
Genau.
Einfach über die Haut.
Genau. Ja. Genau.
Gut. Und was machen wir jetzt bei unserer L?
Ja, was machen wir? Also sie hat eigentlich keinen
Risikofaktor für Thrombose hat sie nicht.
Nein, genau. Ja. Weder in der Familie ist noch jemand, noch sie selber hat jemals eine gehabt. Sie hat einfach die Mutter mit der Osteoporose. Also da würde ich sicher ihr auch empfehlen, dass man mal ihre Knochendichte in so einen Ausgangswert anschaut. Ob man, das hängt ein bisschen damit zusammen, oder wie hoch dosiert die vielleicht würde einsteigen mit der Hormonersatztherapie, wenn sie... Wenn bei den Knochen alles gut ist, kann man wirklich Low-Dose. Wenn man schon so eine gewisse Verminderung hat, kann man ein bisschen höher dosiert gehen.
Was ist Low-Dose? 3 Milligramm oder wie viel?
Oder sagen?
Soll ich nichts sagen? Nein. Gar nichts? Oh, willst du keine Dosierung nein. sagen?
Oh, also es geht schon klar definiert, aber ich glaube, das führt zu weit. Ja.
Das hat mich jetzt gewundert.
Also 3 Milligramm ist hoch dosiert. Übrigens ja. sehr
hoch. Immer hoch. Ich will hier immer viel rausholen. Ja. Zum Beispiel mit Mikronährstoffen.
Nein, Standard ist 2 Milligramm und alles, was drunter ist.
Ja.
Aber über die Haut ist es dann wieder anders. Über die Haut ist es dann im Mikrogrammbereich. Mhm.
Ja.
Hey, ja, eben, ich habe es angetönt, ich tue immer gerne noch etwas rausholen. Und mit Mikronährstoffen. Aber jetzt hier in diesem Fall... muss man nicht Hormonmangel mit Mikronährstoffen behandeln. Mhm. Also dort fehlen die Hormone und die muss man ersetzen. Was nicht heisst, dass man zum Beispiel gegen trockene Haut oder Haarboden auch mit, ich sage jetzt, es kommt wieder mal das Nachtkerzenöl, dort noch einhaken kann. Aber den Hormonmangel kann man nicht mit Mikronährstoffen behandeln.
Nein, aber alle Mikronährstoffmängel, die man meistens in dieser Lebensphase hat, die kann man natürlich pushen. Und dort ist auch noch das Hormon-Yoga, das hört man auch noch viel. Mhm. Auch ein Hormon-Yoga dort nicht Hormon ersetzen, aber was es macht, es tut natürlich dem Ganzen, wo das Nervensystem und Schwitzen und so ist, führt das Yoga zu einer Entspannung und kann einfach auf diese Weise positiv dazu beitragen.
Übrigens auch B-Vitamin, wenn man Hormon einnimmt oder einreibt etc., weiss man, dass der Bedarf an B-Vitamin immer aufgeht. Das würde ich sowieso grundsätzlich auch empfehlen, wenn sie Hormone nehmen, sei es Pillen oder jetzt Hormonersatztherapie, dann werden auch die Nerven davon profitieren, wie beim Hormon-Yoga. Mm-hmm. Oh.
So, what else?
Ja, genau.
Würde jetzt der Clooney sagen.
What else? Ja, also eben, sie hat einen hohen Leidensdruck, sie hat Symptome, sie ist jung, gesund, also die qualifiziert ganz klar für den Start von einer Hormonersatztherapie. Und ich würde sie, wo sie eine Gebärmutter hat, braucht sie ein Progesteron dazu. Sie hat gewünscht, also möglichst bioidentisch, humanidentisch, wie wir es jetzt sagen. Genau, das kann man gut geben. Es müsste kombiniert sein eben und kontinuierlich, weil sie schon lange keine Mens mehr hatte, kann man es jeden Tag geben. Ja. Und dann ist es so ein bisschen schlafanstossend.
Es gibt nämlich noch die zyklische Therapie, wo man dann wirklich Progesteron in der zweiten Zyklushälfte
einsetzt.
So möglichst physiologisch.
Genau, mindestens 10 Tage. Genau. Bei denen, das ist meistens so in der Perimenopause. Wenn man es jeden Tag nimmt, plötzlich ein Blutungsgestürm.
Genau.
Dann macht man einen regelmäßigen Zyklus aus. Aber wir wollen ja keinen Zyklus mehr. Oder sie wünscht es sicher auch nicht mehr. Das heisst, man kann es wirklich jeden Tag geben. Eben kombiniert, kontinuierlich sagt man dem. Und sie würde jetzt auch, wir können jetzt so sagen, wenn es ihr zu viel wird mit zum Beispiel Schäle einreiben oder Pflaster wechseln und jeden Abend noch das Tablettchen nehmen, weil sie keine Risikofaktoren können sie auch noch kombiniert so ein Pillen nehmen, wo beides drin ist. Aber dann wäre es eben nicht mehr ein bioidentisches Progesteron.
Gibt es leider noch nicht.
Gibt es noch nicht. Genau. Und ich starte so niedrig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das heisst, am Anfang muss man es ein bisschen regelmäßig.
Was gibt es nicht?
Die Kombi mit dem Progesteron.
Mal bei mir gibt es sicher.
Ja, nein, aber nicht als Fertigprodukt. Aha, das muss man wie wissen.
Ja. Aha, ja, als Magistralrezeptur gibt es. Ja.
Genau, eben so niedrig wie möglich, so viel wie nötig. Und das heisst, eben meistens starte ich mit einer ganz niedrigen Dosierung und schaue nach einem Monat, wie geht es an der Frau. Man kann jederzeit steigern, aber es braucht wirklich ein bisschen, am Anfang muss es ein bisschen einpendeln. Und es ist wichtig, dass man das auch jährlich reevaluiert, um zu schauen, wie glücklich ist sie noch drunter. Hat es Zwischenfälle gegeben, aber auch Zwischenblutungen gegeben, dann sollte sie sich ja natürlich melden. Gibt es neue Diagnosen, die vielleicht eine Kontraindikation sind für eine Hormonersatztherapie? Brustkrebs, Thrombose, wenn sie es jetzt würde schlucken, ein Pillen nehmen, dann müssen wir es auf transdermal umwandeln. Also es ist einfach, man kann nicht einfach das jahrelang nehmen, ohne dass man eine Kontrolle macht. Das muss man.
Und was spricht wirklich als Kontraindikation dagegen, dass man überhaupt eine startet?
eben alle hormonabhängigen Tumoren. Und da ist halt das Mama-Karzinom, Brustkrebs halt schon häufig. Das betrifft ja leider relativ viele Frauen ab 50. Und kann man, es gibt aber Möglichkeiten, dass man das nicht hormonell, also das Schwitzen nicht hormonell in den Griff kann bekommen. Da gibt es Sachen ja, wie SSRI, also Antidepressiva, wo man wirklich sieht, die wirken ähnlich gut wie Östrogen, also ein bisschen weniger gut, aber doch deutlich mehr als eine Placebo-Tablette. Akupunktur ist zum Beispiel etwas, wo man gut mal probieren kann. Da gibt es auch schon Studien dazu. Oder dann gibt es auch noch so ganz, wie sagt man, so Blockaden vom Sympathikus, die ja das Schwitzen anstreben. Das wäre dann so, ja, das muss man dann anschauen.
Du, und wie lange geht es, bis die L-Wirkung merkt?
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Wenn ich aber die geknickten Frauen gesehen habe im Wartezimmer und dann kontrolliere ich sie nach einem Monat, das sind ganz andere Menschen. Ja. Also es wirkt relativ schnell.
Ja, also es kann sein, dass man schon nach einer Woche etwas merkt und nach einem Monat sicher.
Also wirklich, es ist, da kann man sagen, also entweder werden sicher eine Verbesserung haben. Und das ist meistens so wie eine... Ja,
nicht auf allen Ebenen vielleicht, aber man hat sofort Effekt. Und danach muss man eben ein bisschen einstellen.
Feintuning, genau.
Feintuning machen mit der Dosierung.
Genau.
Also das wirkt schnell.
Ja.
Und wie lange kann man das jetzt nehmen? Oder das klingt jetzt alles wirklich verlockend, oder? Kann man das nicht nehmen, bis man stirbt?
Also es gibt keine fixe obere Grenze von Einnahmedauer. Also man kann es wirklich nehmen, solange man es braucht. Aber man muss schauen, braucht man es überhaupt noch. Man kann auch schauen, wenn man es mit der Zeit ein bisschen reduzieren kann, Dosis. Und plötzlich hat man dann so eine Mini-Dosis. Man sagt, jetzt kann man wirklich nur noch Sug ausnehmen als Placebo. Das heisst, also keine fixe obere Grenze. Aber klar, sollte man es nach 5 Jahren dort, weiss man natürlich schon, da gibt es wieder einen Anstieg vom Brustkrebsrisiko. Nein, also je länger. Also braucht man es wirklich noch. Aber wenn es noch braucht. Aber
wichtig ist ja vor allem, dass man die Therapie, egal wie lange man sie macht, dass man sie begleitet.
Genau.
Dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, ich kann jetzt meine Einstellung, jetzt ist gut und dann geht man jahrelang nicht mehr Kontrolle. Also es braucht eine Begleitung. Es ist ein Arzneimittel.
Ja, und die Frau, die wirklich den Strohhalm hat, wir haben fast das Leben gerettet, also viel sagen wir ja. Die sind meine Lebensretterin. Und die hängen natürlich an diesem Hormon wie an einem rettenden Strohhalm. Und dann muss man wirklich sagen, wir probieren es. Es kann sein, dass es wirklich nicht mehr hat, dass es wirklich auch ohne Hormon gut geht. Also man muss es eben wirklich auch motivieren, dann zu reduzieren, ein bisschen wieder schauen, wie es geht. Weil, wie gesagt, vielleicht ist es nicht, sind die Symptome weg.
Also, wir geben allen Frauen jetzt heim, dass sie sicher nicht in Swingerclub müssen, um ihren Selbstwert und ihre Symptome zu überbrücken für die vielen Jahre, die sie ja durchbeissen
müssen. Und was man schon auch zusammenfassend kann sagen kann, für einige von diesen Symptomen, wie zum Beispiel die Schwitzen, die Hitzewallungen und auch für die Atrophie, also sage jetzt vor allem Scheidenschleimhaut,
was sich zurückbildet,
gibt es wirklich keine wirksame Alternative zu der Hormonersatztherapie. Und dann hat es noch ein paar zusätzliche Wirkungen, positive Wirkungen, die wir vorhin gesagt haben. Die Schlafstörungen, Depressionen, depressive Verstimmungen.
Stabilität in der Psyche, ja.
Haut und Haar, Gedächtnis, Leistungsverminderung etc. Und ganz wichtig, wirklich Knochen und Gelenke.
Also Prävention können wir machen mit dieser Therapie von Osteoporose und auch von den kardiovaskulären Ereignissen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, wo man, wenn nichts dagegen spricht, das auch kann einsetzen. Also auf Gesamtmortalität, also auf das ganze Leben betrachtet, ist die Sterberate eigentlich, kann man verbessern, wenn man eine Hormonersatztherapie hat. Also der Nutzen von der Therapie tönt eigentlich Risiken überwiegen.
Genau, in diesem günstigen Fenster. Window of Opportunity.
Das ist mein,
ja.
Und einen gesunden Lifestyle, nicht rauchen, nicht
übergewicht.
Das ist natürlich.
Und Sport ist wirklich wichtig, auch bezüglich Osteoporose. Kraftsport.
Ja. Ja. Es ist nicht die Lösung für alles, aber für ziemlich viel.
Genau. Mhm. Und ich hoffe wirklich extrem, dass der Fall jetzt ein bisschen geholfen hat, all die Fragezeichen aufzulösen. Und wir sind, wir bleiben dran. Es gibt noch viel mehr zu diskutieren über das. Mhm. Wir mussten jetzt ein bisschen Zeit beschränken, aber wir können jedes einzelne Symptom von der Wechseljahr noch mal ganz genau anschauen. Also,
wir machen wir ja den vielleicht.
Genau. Also, es ist wichtig, dass wir da dran bleiben. Man muss aufklären, wir müssen einfach selber Bescheid wissen, und das sind wir, das ist unser Ziel.
Und mit dieser Folge haben wir auch eine Folge, wo unsere Zuhörer, Ärzte und Ärztinnen auch wieder gerade ein Update haben. Ich werde den nutzen, um im einen oder anderen ein Aufklärung zu bieten.
Du, Anja, du hast am Anfang gesagt, ein Hormonduell.
Ah ja.
Warum? Nein,
hormonell und das Duell.
Ah, ein Duell. Warum Duell?
Ja, stimmt. Also es gibt verschiedene Erklärungen. Erstmal das Duell Frau gegen Arzt oder Ärztin. Man muss ausfechten manchmal. Dann gibt es auch sicher das Duell Hormon, nicht Hormon. Das ist auch, es ist nicht immer Hormon. Es kann auch nicht Hormon sein oder muss nicht Hormon sein. Genau, das sind so verschiedene, humanidentische gegen synthetische.
Aber Elle hat jetzt ein Duett. Sie hat ein Duett.
Ein Hormonduett.
Ein Hormonduett.
Ich hoffe, sie kommt zwitschern. Sie braucht
den Endometriumschutz mit dem Progesteron und dem Estradiol.
Ja. Hey, ja. Gell, und, das ist die letzte Frage, die ich stelle. Wo können Frauen Ärztin finden, die mit Hormonersatztherapie arbeiten? Gibt es da nicht eine Adressliste?
Nein, das gibt es nicht, so eine Adressliste. Aber ich denke schon, dass in allen Unikliniken, dass man da sicher up-to-date ist. Aber es gibt auch Frauenärzte, die sich extrem für das interessieren. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen suchen.
Nicht aufgeben.
Und es ist so, wir dürfen nicht Empfehlung abgeben, wo man das überkommt. Man kommt das über jedem Kanton, eben wie gesagt, am besten in den zentralen Spitälern, die haben das neueste Wissen, gehen nach Evidence-Based und das hier ist Evidence-Based.
Oder eben sich austauschen mit den anderen, mit den Peer, es gibt ja sicher viel, wo
oder da die nötigen, unsere Folge zu hören.
Ja, genau, das wäre es noch. Hey, ja.
Hey, ja. Hey, ich bin froh, haben wir es nicht so in schlechter Zeit geschafft.
Das haben wir geschafft.
50 Minuten.
Oh. Das ist die längste Folge.
Also sorry, aber
wichtig.
Genau.
Ich hoffe, sie ist zum Hören wie im Schwick zu geniessen.
Ja, hey, ja. Und das war die letzte Folge für das Jahr. Merci, dass ihr uns auch in diesem 2022 so treu seid geblieben. Mhm. Wir haben einige Pläne für das 2023. Mhm. Anfang Januar werdet ihr mehr dazu erfahren. Bleibt dran und wenn ihr noch ein paar Folgen nicht gehört habt von den bisherigen, habt ihr jetzt
über Weihnachten
ein bisschen Zeit.
Mit Kuschelsocken und Tee.
Oh, ja.
Also, hey.
Tschüss.
Gute Zeit,
schöne Weihnachten.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.